ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da heißt es heute, alles auf Habeck, die Zukunft der Grünen. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Der Countdown bis zur Neuwahl läuft auch für die Grünen. Am Wochenende haben sie auf ihrem Parteitag entscheidende Weichen für den Wahlkampf gestellt, vor allem personell. Felix Banatschak und Franziska Brandner als neues Führungsduo im Vorstand und natürlich er, Robert Habeck, als Kanzlerkandidat, sagen die einen, Kandidat für die Menschen, hat er sich gestern selbst genannt. Sicher ist nur, der amtierende Wirtschaftsminister ist in den kommenden 96 Tagen bis zur Wahl der Hoffnungsträger seiner Partei, der sie aus dem Tief der Umfragen holen soll. Und das, obwohl grüne Themen wie ambitionierter Klimaschutz und menschenfreundliche Migrationspolitik zurzeit bei den Wählern alles andere als populär sind. Es heißt, der einst so grüne Zeitgeist sei verflogen. Alles auf Habeck, die Zukunft der Grünen, darüber wollen wir reden. Wir, das sind der Politikwissenschaftler Professor Dr. Wolfgang Merkel, langjähriger Direktor am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Er ist uns zugeschaltet aus den USA. Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Tageszeitung Taz. Und Helene Bubrowski, stellvertretende Chefredakteurin von Table Media. Frau Bubrowski, neuer Vorstand, neuer Spitzenkandidat. Die Grünen haben sich auf ihrem Parteitag personell neu aufgestellt. Wie gut ist die Partei für diesen kurzen, intensiven Wahlkampf gerüstet?
Ja, jedenfalls muss man mal sagen, dass es am Wochenende dann alles glatt ging. Und das ist bei den Grünen keine Selbstverständlichkeit. Eigentlich sagt man immer, kein Parteitag ohne eine Überraschung. Dieser Parteitag war jetzt tatsächlich ohne Überraschung. Oder man kann vielleicht sagen, die Überraschung war, dass alle inhaltlichen Differenzen, die es ja bei den Grünen durchaus gibt, lautlos abgeräumt wurden, dass man so etwas windelweiche Beschlüsse zur Vermögenssteuer, zur Migration gefunden hat, Kompromisse, und dass man mit ziemlich starkem Votum sowohl den neuen Parteivorstand als auch Robert Habeck als Spitzenmann, als Kanzlerkandidat gewählt hat. 96%, das ist in allen anderen Parteien mehr als 100% sozusagen. Die Grünen sind sehr, ja, immer sehr kritisch mit ihrem Personal. Deswegen ist das schon ein starkes Votum, mit dem die Partei jetzt in diese nächste Zeit geht. Aber das heißt nicht, dass die Probleme beseitigt werden. Ich würde sagen, so ein richtiges Thema für den Wahlkampf haben die Grünen noch nicht gefunden.
Dass die Grünen, die in Umfragen zwischen 10% und 12% liegen, einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen. Sie haben es gesagt, mit 96% Rekordergebnis. Das halten manche ja für realitätsfern, für geradezu vermessen sie auch.
Na, dahinter steckt natürlich ein taktisches Kalkül, weil man weiß, wenn man nicht mit im Duell oder Triell drin ist, dann fällt man hinten runter. Zuletzt war es in den Landtagswahlen immer so, dass die beiden Personen, die am Ende gekämpft haben um Platz 1, davon profitiert haben. Das geht auch um solche Dinge wie im Kanzlerduell eingeladen, also im Kanzlerkandidatenduell im Fernsehen eingeladen zu sein. Insofern und natürlich auch taktisch motiviert, diesen Spitzenplatz nicht aufzugeben. Wenn man von vornherein sagt, nein, wir rechnen uns da sowieso keine Chancen aus, das dämpft natürlich auch nochmal in der Gesellschaft, aber nicht zuletzt auch in der eigenen Partei, denn die müssen ja den Wahlkampf organisieren und in der Fläche auch bespielen.
Also ein Signal an die eigene Partei, auch Frau Amorde. Sie sind selbst in Wiesbaden auf dem Parteitag gewesen. Wie haben Sie denn das erlebt, die Stimmung unter den Mitgliedern? Wie groß ist die Zuversicht, dass man in diesem Wahlkampf tatsächlich noch was reißen kann?
Also man konnte schon während des Parteitags eine leichte Veränderung sehen. Also die haben sich so ein bisschen an sich selbst begeistert. Das fand ich schon ziemlich interessant. Die sehen natürlich auch alle, dass die Partei in der Krise ist und dass sie jetzt bei 10% bis 12% stehen, wie Sie ja schon gesagt haben. Und dass ein Ergebnis wie das bei der letzten Bundestagswahl eingefahren wurde, 14% und ein bisschen, schon ein super Ergebnis wäre. Von daher, die blicken schon kritisch, also auch auf sich selbst, aber trotzdem war diese Fähigkeit da, sich für sich selbst und auch für Robert Habeck zu begeistern. Das war schon ziemlich bemerkenswert, diese Inszenierung, die da hingelegt worden ist.
Frau Bobrowski hat gesagt, das lief alles ganz glatt. Von außen wirkte das am Fernseher, das, was man gehört hat, auch ziemlich harmonisch. Täuscht das? Hat da auch der ein oder andere tatsächlich die Faust in der Tasche geballt?
Ja, das wird schon so gewesen sein. Also es ist bei den Grünen ja immer so, dass es mindestens einmal eskaliert auf so einem Parteitag. Also das hatten wir beim letzten Mal vor einem Jahr bei der Migrationspolitik. Davor ging es um den Kohlekompromiss da in Lützerath. Und das ist diesmal vollständig ausgeblieben. Und diese Antragskommission, die ja verhandelt über die Anträge, die eingereicht werden und dann letztendlich beschlossen wurden, die haben wirklich harte Arbeit geleistet und unfassbar viele Kompromisse ausgehandelt. Und es waren alle Seiten bereiter, als das sonst der Fall ist, diese Kompromisse einzugehen, weil man wollte natürlich Geschlossenheit signalisieren, Aufbruch signalisieren und sich da nicht irgendwelchen Streit liefern.
Und so eine Neuwahl, die diszipliniert dann ja auch. Herr Merkel, Ihr Kollege, der Parteienforscher Karl-Rudolf Korte, der spricht von einer Robertisierung der Grünen. Ist das jetzt die Strategie? Wir versammeln uns hinter Robert Habeck, alles auf Habeck, und wenn ja, geht diese Strategie auf?
Nein, ich glaube nicht, dass das eine länger währende Strategie ist. Das ist eher ein taktischer Move vor den Wahlen. Und Sie wissen genau, Sie müssen eine Figur präsentieren, die medial präsentierbar ist. Und es gibt gegenwärtig keine andere Person nach meinem Dafürhalten, die das so gut ausfüllen kann wie gerade Habeck. Also das ist ein Verkennen von meinem sehr geschätzten Kollegen, wie die Grünen tatsächlich längerfristig agieren. Das lässt sich nicht voraussagen. Und das, wie wir jetzt gerade gehört haben, auf dem Parteitag alles so soft über die Bühne ging, das ist diktiert von strategischer Rationalität. Die Grünen müssen sich geeinigt zeigen, weil sie wissen, einen Patzer wie 2021 dürfen wir uns nicht erneut leisten. Und der beste Garant, dass das nicht passiert, ist gegenwärtig Robert Habeck.
Frau Bobrowski, hat Herr Merkel recht, Habeck ist in der Partei alternativlos?
Es gibt jedenfalls dieses Spitzenduo Baerbock-Habeck, und da war es ja auch eine Weile noch ein bisschen offen, ob sie jetzt freiwillig zurückzieht oder doch noch mal durchzieht, noch eine zweite Chance fordert. Diese Frage hat Annalena Baerbock selbst beantwortet. Der Druck allerdings aus der Partei und auch von Robert Habeck war doch ziemlich groß, dass er jetzt mal dran sein will. Seine Ausgangsbedingungen, das muss man sagen, sind natürlich deutlich schlechter als 2021. Da, wir erinnern uns, hatten die Grünen zwischenzeitlich mal Umfragewerte von 28%, lagen konstant über 20%. Davon sind sie jetzt sehr, sehr weit entfernt. Die Themen, die damals eine Rolle spielten, Fridays for Future, Klimaschutz und so weiter, all das hat sich geändert. Und Robert Habeck hat eben auch dreieinhalb Jahre Bilanz als Wirtschaftsminister am Bein, die natürlich geprägt sind von Ereignissen wie dem Heizungsgesetz, dem Streit darum und insgesamt einer schlechten Wirtschaftslage. Das sind alles keine guten Ausgangsbedingungen. Aber jetzt heißt es, aus der Not eine Tugend machen, also ein bisschen fast ein trotziges jetzt erst recht. Will Robert Habeck jetzt auch einen Cut machen in der Wahl? In der Parteitagshalle war überall plakatiert Neustart und jetzt geht's neu los. Also die Grünen wollen sich kurz vor der Wahl nochmal zumindest mal einen neuen Anstrich geben. Und jetzt, das ist im Grunde auch was Neues für Grüne, geschlossen und vereint in die Schlacht ziehen und das reißen, was noch zu reißen ist.
Frau Maude, ich möchte dann noch mal ganz kurz bei dieser Personalisierung bleiben. Also wenn ich die Webseite der Grünen besuche, dann heißt es da, komm ins Team Robert. Und ich habe mich gefragt, diese Konzentration auf eine Person, ist das für eine Partei wie die Grünen, die sich ja gerne basisdemokratisch und auch antiautoritär gibt, zumindest sind das ihre Wurzeln, ist das ein Problem oder können die Grünen auch einen starken Anführer aushalten?
Ja, für eine Weile, glaube ich, können sie das aushalten. Also innerhalb dieses Wahlkampfs, das ist ja schon gesagt worden, haben sie auch überhaupt keine Alternative. Natürlich betonen sie auch sehr und auch sehr in die Partei hinein, dass es hier um ein Team geht. Also in der Halle stand auch überall, komm ins Team, Robert. Und das ging dann nicht nur um Robert Habeck, sondern auch um die neuen Parteivorsitzenden und die Fraktionsvorsitzenden und so weiter. Aber es ist was, womit sich die Partei schwer tut. Und es war ja auch so, wenn es jetzt den Crash der Ampel nicht gegeben hätte und dieser Parteitag hätte unter ganz normalen Bedingungen stattgefunden, dann wäre das da völlig anders abgelaufen, weil nämlich eigentlich ja so eine Auseinandersetzung um die Arbeit in der Ampel, diese vielen Zugeständnisse, auch schmerzhafte Zugeständnisse für viele Grüne, eigentlich angestanden hätte. Und das ist jetzt durch diese neue Situation, wir wählen in noch nicht mal 100 Tagen, ad acta gelegt worden. Aber die Konflikte sind ja letztendlich nicht weg. Also es gibt innerhalb der Partei ein großes Spektrum, zum Beispiel bei der Migrationspolitik. Das ist ja das Thema, an dem das am deutlichsten wird. Und es wird irgendwann wieder aufpoppen.
Herr Merkel, wenn wir an Sarah Wagenknecht denken und ihre One-Woman-Show, liegen die Grünen da mit ihrem Fokus auf Habeck in gewisser Weise im Trend? Also vollzieht sich da vor unseren Augen ein Wandel der deutschen Parteiendemokratie?
Nein. Das vollzieht sich nicht. Erstens haben wir Personalisierungstendenzen immer wieder im Wahlsystem gehabt, von Adenauer über Willy Brandt zu Helmut Kohl. Da haben wir auch von einer solchen Personalisierung gesprochen. Zwischen Habeck und Wagenknecht liegen tatsächlich unterschiedliche Welten. Und Habeck mag intern ein Charisma haben. Das hat er nach außen sehr viel weniger. Und bei Wagenknecht ist es so etwas wie ein leninistisches Charisma der Effizienz, was sie hier undemokratischerweise, muss ich sagen, präsentiert. Also da gibt es mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten.
Gehen wir mal weg von der Person, Frau Bobrowski. Bei Scholz, da wissen wir spätestens seit seiner Regierungserklärung vergangene Woche, von welcher Seite er sich im Wahlkampf zeigen will, als Friedenskanzler und als das soziale Gewissen der Republik. Friedrich Merz, der will die Wirtschaft entlasten und die illegale Migration begrenzen. Und Habeck, für welches inhaltliche Profil steht er?
Ja, das ist eben noch nicht so ganz klar. Und da wurden die Grünen durch diese Ankündigung der Neuwahl auch ein bisschen kalt erwischt. Die Debatten laufen da intern und in der Parteispitze, auf welches Pferd man denn nun setzt. Klar ist, sie wollen Klimapolitik wieder weiter nach vorne schieben, aber das ist natürlich jetzt gerade nicht das Momentum dafür. Das heißt, man kann nicht alleine auf Klimaschutz setzen. Habeck hat jetzt in seiner Rede auf dem Parteitag so eine Art programmatisches Potpourri gezeigt, hat über Paragraph 218 gesprochen, Frauenpolitik, dann hat er über die Ukraine gesprochen, die Unterstützung, über Investitionen in die Wirtschaft und Transformation der Wirtschaft. Also es war so ein bisschen von allem etwas und ich höre das von den Strategen der Partei, dass man jetzt so ein Zukunftsnarrativ entwickeln will, Optimismus verbreiten will, ein Versprechen abgeben will für die Zukunft, aber eben auch nicht zu viel Spaßwahlkampf, also nicht zu viel Bringing Back the Joy, weil man ja am Beispiel von Kamala Harris gesehen hat, dass das alleine eben auch nicht funktioniert. Also diese Swiftie-Bänder und der joggende Habeck im Sonnenaufgang, das wird es noch ein bisschen geben, aber das darf auf gar keinen Fall der alleinige Inhalt sein. Aber die Grünen sind da wirklich noch auf der Suche und vielleicht ist das auch der Grund, dass man jetzt so stark auf Habeck setzt, weil er derzeit, könnte man sagen, ein bisschen das inhaltliche Thema im Wahlkampf ersetzt.
Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, diese Ersetzung von inhaltlichen Themen. Und zwar aus folgendem Grund. Wir werden eine Dominanz der Wirtschaftspolitik haben, auch mit dem Kern Industriepolitik. Was geschieht mit VW? Und wir werden natürlich einen Wahlkampf haben, der auch die Migrationsfrage ganz stark nach vorne schiebt. Und dabei haben die Grünen eigentlich nichts zu präsentieren, was über ihre eigene Wählerklientel hinausgeht. Also in Zeiten, wo die Wirtschaft lahmt, gehen postmaterialistische Themen bei Weitem nicht mehr so gut. Sie werden in den Hintergrund geschoben und für die Migrationspolitik haben sie der breiten Öffentlichkeit nichts anzubieten. Und insofern ist vollkommen richtig, dass wir eher ein Potpourri gehört haben von Themen, aber zu den Hardcore-Themen haben wir relativ wenig gehört, und das kommt schlicht davon her, dass man da nicht viel einer breiten Öffentlichkeit anzubieten hat.
Da würde ich jetzt gerne noch mal widersprechen, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob das Thema Migrationspolitik so eine herausgehobene Rolle spielt, ob das ausgemacht ist, weil ich glaube, dass auch der Union, die ja dann ein entscheidender Player wäre, eigentlich klar ist, dass sie da nichts zu gewinnen hat, sondern das hat man jetzt ja in vielen Fällen gemerkt, dass es letztendlich eher bei der AfD einzahlt, und deshalb höre ich auch oft aus dem Adenauerhaus, dass sie sich dessen schon bewusst sind und dass sie das Spielfeld nicht räumen werden, aber dass sie nicht das aktiv spielen werden. Das ist das eine. Ich wollte auch noch mal was zu sagen zu der wie gut Habeck wirkt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, Herr Merkel, wie Sie das gesagt haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass er nicht nur in die Partei hinein gut wirkt, sondern dass der, gerade wenn man sich jetzt mal die anderen Spitzenkandidaten anguckt, Herrn Scholz und Herrn Merz, eigentlich von den dreien, der ist mit der größten Ausstrahlung, und dass das ein Pfund der Grünen ist in diesem Wahlkampf.
Ich würde auch sagen, eigentlich genau umgekehrt von Herrn Merkel. Er wirkt viel mehr nach außen als nach innen. Also diese Solidarität, diese Unterstützung, die man auf dem Parteitag sehen konnte, die ist natürlich in Teilen der Partei schon echt. Aber da war auch eine ganze Portion Inszenierung dabei. Sabine Amorde hat es gesagt. Also wenn Annalena Baerbock mit einem grünen Wollknäuel auf die Bühne tritt und sagt, ich stricke eine Mütze und einen Schal für dich, dann ist das schon auch sehr viel grüne Folklore. Denn Habeck ist eine interessante Figur und in der Partei ja gar nicht so unumstritten, denn die Grünen haben, so ist meine Beobachtung, eine Art Misstrauen gegen Grüne, die auch in der Breite der Gesellschaft gut ankommen. Also Cem Özdemir ist einer von diesen, Winfried Kretschmann, gerade so im schwarz-grünen Milieu, denken sie immer, oh ja, vielleicht entfernt er sich doch zu weit von der Parteiprogrammatik. Da gibt es immer dieses Bestreben, ihn an die kurze programmatische Leine zu legen. Deswegen fällt das den Grünen gar nicht so leicht, ihrem neuen Kanzlerkandidaten die Beinfreiheit zu geben, die er sich gerne nehmen möchte. Und dazu kommt, dass Habeck zwar immer wieder auch intern sagt und ja auch gelegentlich schon mal auf den Tisch gehauen hat und gesagt, ihr müsst mir folgen, aber dann, wir haben es gesehen bei den Querelen um die Besetzung des Parteivorstands, im entscheidenden Moment auch nicht so autoritär durchgreift. Also es ist ein interessantes Verhältnis zwischen Habeck und seiner Partei und alles andere als konfliktfrei. Deswegen also seine Wirkung in die Partei, das wird jetzt für 100 Tage gut gehen. Aber wären es jetzt 10 Monate gewesen, wäre da sicherlich mindestens mal die grüne Jugend nochmal aufgestanden.
Was ich bei den Themen, wenn ich das kurz noch sagen darf, bei den Themen auffällig fand auf dem Parteitag, dass eigentlich in jeder Rede, egal wer sie gehalten hat, Sozialpolitik vorkam. Und das ist eigentlich auch ungewöhnlich für die Grünen. Das war ja sowas, was Ricarda Lang, die jetzt ehemalige Vorsitzende, immer stark probiert hat zu positionieren. Aber bei diesem Parteitag war es tatsächlich so, dass jeder und jede davon gesprochen hat. Das ist neu, und ich glaube, denen ist schon klar, dass irgendwie sie die Klimapolitik, wenn sie das nach vorne schieben werden, was ich glaube, was sie tun werden, das ist das Kernthema der Grünen, und das ist auch das, wo sie sich von den anderen ganz klar unterscheiden, dass sie das sozial unterfüttern müssen. Das wird eine große Rolle spielen, da bin ich von überzeugt.
Man will die Alltagssorgen der Menschen ernst nehmen, das hat man häufig gehört. Herr Merkel.
Vielleicht noch mal kurz zu Habeck, und dann können wir tatsächlich auch zu Themen übergehen. Bei Habeck, ich kann das nachvollziehen, dass er durchaus gute Sympathiewerte erzielen kann in seiner Art und Weise zu sprechen, zu erklären, und das in einem geradezu bewusst abweichenden Stil zu dem normalen Politikersprech tut. Aber wir müssen die Person mit den Themen verknüpfen. Und da scheint die ganze Ambivalenz auf. Habeck ist verbunden mit einem völlig missglückten Heizungsgesetz. Und das wird die CSU, auch die CDU, natürlich in den Wahlkampf einbringen. Und das sogenannte Alleinstellungsmerkmal in der Klimapolitik ist längst kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Das wird mehr oder weniger von allen Parteien außer der äußersten Rechten vertreten und vielleicht auch nicht von der Wagenknecht-Partei. Also hier haben wir ein Thema, das nicht besonders im Vordergrund stehen wird. Es wird im Gegenteil gewissermaßen gegen eine effektive und effiziente Wirtschaftspolitik, eine Politik, die etwas zu dem industriellen Kern in Deutschland zu sagen hat, in Anschlag gebracht. Und hier sehe ich keinen besonderen Platzvorteil für die Grünen.
Frau Poprowski, Herbe Habeck selbst, der spricht oft von der Merkel-Lücke, die er füllen will. Was meint er damit?
Er meint damit den Anstand, die Art und Weise, wie Angela Merkel Politik gemacht hat, dass sie in 16 Jahren sich kein einziges Mal irgendwelche Unregelmäßigkeiten hat, sich da schuldig gemacht hat mit irgendwas. So, dass, wenn man ihn fragt, was er damit meint, sagt er das.
Es geht um einen Politikstil.
Es geht ihm um einen Stil. Ich glaube, es geht ihm aber in Wahrheit noch um etwas anderes. Und das macht auch ein bisschen mehr Sinn. Denn der Stil von Angela Merkel, der Politikstil, ist eigentlich sehr weit entfernt von Habecks Politikstil. Deswegen wird Merkel Lücke auch anders verwendet. Und ich glaube, so meinen es auch die Grünen in Wahrheit, dass nämlich die CDU unter Friedrich Merz natürlich ein Stück nach rechts gerückt ist, konservativer geworden ist, andere gerade wirtschaftsfreundliche, vielleicht FDP-CDU-Wechselwähler jetzt anspricht und damit Platz gemacht hat in der Mitte, in der vielleicht auch linksliberalen Mitte von Menschen, die zum Beispiel in der Migrationspolitik Angela Merkel gerade deswegen gewählt haben. Und diese Menschen sind jetzt, so die Hoffnung der Grünen, ansprechbar für einen Robert Habeck, der durchaus einen Mittekurs in vielerlei Hinsicht verfolgt, eine moderne Politik versprechen will und vielleicht noch einen Satz zur Klimapolitik. Herr Merkel, da würde ich Ihnen vorsichtig widersprechen und sagen, dass Klima und Wirtschaft, und das hat sich bis in die CDU rumgesprochen, heute nicht mehr zu trennen sind. Also durch die europäischen und internationalen Klimaziele ist die Transformation der Wirtschaft alternativlos. Die Wirtschaft braucht stabile und verlässliche Rahmenbedingungen. Das ist klar, da kommt auch Deutschland nicht raus. Und die Frage ist eher so ein bisschen das Wie und das Wann, aber nicht das Ob. Insofern kann man auch, wenn den Grünen das gelingt, das zu framen, wir haben immer schon Ökologie und Ökonomie zusammengebracht, wir wissen, wie das geht, wir müssen das jetzt machen, wir müssen den Unternehmen nicht mit vor und zurück, mal gibt es Investitionen und Subventionierung und mal gibt es die nicht und dann wird wieder das Rad von vorne erfunden. Wenn man damit also diese Art von Stabilität, die man liefert, weil man die Rahmenbedingungen vorzeichnet, wenn die Grünen das schaffen könnten, dann könnten sie die Klimapolitik voranstellen, ohne dass das eine Art von Fridays for Future Klimapolitik ist, sondern eine, die nah an der Wirtschaft dran ist.
Naja, das hat ja gewissermaßen Olaf Scholz schon prognostiziert, dass es eine lange, große Prosperitätswelle geben wird, wenn eben Klima in konkrete Wirtschaftspolitiken übersetzt wird. Das ist ausgeblieben. Und vielleicht stimmt doch etwas daran, dass die USA dem alten Kontinent Europa sozusagen die Zukunftsmelodie vorspielt. Und da haben wir völlig klar gesehen, dass es die Ökonomie ist, dass es die Wirtschaftspolitik und gerade die Befreiung von ökologischen Zumutungen, ich zitiere das nicht, meine Position, gerade dies bei Trump sehr stark gezogen hat. Und die CDU wird das spielen, die wird das sehr stark spielen, weil sie selbst einen wichtigen Teil der Mitte tatsächlich besetzt und besetzen wird. Will. Und ich glaube, dass der Move und die Bewegung der Christdemokraten und der Christsozialen etwas stärker auf den rechten Sektor nicht heißt, dass sie ihr Standbein aus der Mitte zurückziehen.
Aber genau dadurch könnte doch eine Lücke für die Grünen entstehen, weil Leute, die wirklich finden, dass klimapolitisch etwas passieren muss. Und die gibt es ja weiterhin, trotz der schwierigen Wirtschaftslage und der all dieser Zugeständnisse, die die Grünen unter anderem in diesem Feld in der Ampel gemacht haben. Wenn Sie das nach vorne stellen, ich halte das noch nicht so für ausgemacht, dass Sie damit nicht punkten können. Also es kann natürlich nicht das alleinige Thema sein, das ist klar. Und ich würde da Helene Bobrowski auch zustimmen, dass es nicht so Fridays for Future-mäßig rüberkommen darf. Aber es ist schon immer noch ein Thema, was wirklich viele Leute in diesem Land umtreibt. Und wenn man eine konsequente Klimapolitik will, dann kann man eigentlich nur die Grünen wählen, würde ich sagen.
Aber viele wollen das in Zeiten der Unsicherheit eben nicht. Und da gibt es eine relativ deutliche Präferenzordnung. Das erste ist wirtschaftliche Sicherheit, das Nichtverlieren des gegenwärtigen Lebensstandards. Und dann wird das sehr häufig eben auseinandergedacht und nicht in einer synthetischen Politik, wo die Ökologie und wo die Ökonomie so wunderbar zusammenpassen. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass wir in Zeiten von Unsicherheiten leben. Und da wird von vielen gewissermaßen die ökologische Frage und die Klimafrage nicht weggewischt vom Tisch, aber eindeutig als sekundär betrachtet.
Ja, das ist die Aufgabe, die sich Robert Habeck jetzt gesetzt hat, zu erklären, dass diese traditionelle Wirtschaftspolitik, die den Klimaschutz nicht mitdenkt, die die Klimaziele nicht mitdenkt, eigentlich nicht mehr funktioniert. Und das in der ökologischen Transformation der Wirtschaft auch eine Chance steht für die wirtschaftliche Weiterentwicklung. Also, dass das sich eben nicht ausschließt, auch nicht verlangsamt, sondern so jedenfalls die Theorie. Ja, in der Praxis ist das dann für die Unternehmen häufig deutlich schwieriger, weil die Transformation wahnsinnig teuer ist, jedenfalls zunächst mal. Es ist nicht ganz einfach. Viele Unternehmen, die dann die Erfahrung machen, merken, ja, und dann die staatlichen Subventionen ganz so einfach ist, sind sie dann eben auch nicht abzurufen. Und das ist alles immer dann im Doing, wie der Kanzler sagen würde, schwieriger. Aber von der Idee stimmt es natürlich, dass auch in einer neu ausgerichteten Wirtschaft, die dann weiß, auch in welche Richtung sie geht und weiß, die nächsten 20, 25 Jahre lohnen sich die Investitionen dann auch, die kann auch so funktionieren.
Aber das ist gerade der Punkt, wenn Sie sagen, in den nächsten 20, 25 Jahren. So denken weder Politiker, die rational Wahlen gewinnen wollen, noch denken viele, viele Bürger und Bürgerinnen.
Aber Unternehmer denken so. Unternehmer sind ja eigentlich unideologisch und sagen, sie wollen wissen, wie sie Geld verdienen.
Irrelevant. Entschuldigung, aber die Unternehmer sind relativ irrelevant für die Wahlen, sowohl von der Zahl her als auch sozusagen von der Stimme her. Und darin steckt, in diesen 25 Jahren, steckt gewissermaßen eine Transformationsfalle für die Grünen. Sie haben selbst gesagt, die Kosten sind am Anfang immens, die müssen investiert werden. Aber die Erträge aus diesen Kosten, die sind häufig eben nicht innerhalb einer Legislaturperiode zu haben. Also es könnte sein, man investiert, man bringt viele Leistungen gewissermaßen im Vorhinein, aber die Früchte gehen erst in die nächste Legislatur. Und das verhindert eine langfristige Perspektive gewissermaßen aus demokratischen Wahlgründen. Und das ist eine Falle, in die die Grünen hineinlaufen. Und dieses Tal der Tränen, das gewissermaßen vor der Amortisierung der Investitionen liegt, das müssen sie erst mal durchschreiten, ohne in den nächsten Wahlen gerupft zu werden.
Frau Morde, ich möchte gerne auf etwas zurückkommen, was Frau Bobrowski gesagt hat, nämlich, dass Habeck einen Kurs der Mitte fahren wird, versuchen wird, die Stimmen der Mitte für sich zu gewinnen. Das heißt dann aber auch, er darf sich nicht mit Forderungen nach einer zu scharfen Klimapolitik gemein machen, mit einer Migrationspolitik der offenen Arme. Das heißt, er muss sich in gewisser Weise von seiner eigenen Partei distanzieren.
Ja, distanzieren vielleicht nicht, aber es doch weicher ausdrücken, als es vielleicht manchen in der Partei lieb ist. Also das wird schon passieren. Und ja, das muss er wahrscheinlich auch tun, weil das sonst eine abschreckende Wirkung haben könnte. Das würde ich schon auch so sehen.
Aber vor kurzem ist ja erst der gesamte Vorstand der Grünen Jugend geschlossen zurückgetreten und dann aus der Partei ausgetreten, aus Protest gegen die Politik der Ampel, die auch die Grünen mitgetragen haben. Und ich frage mich, was passiert, wenn Habeck seiner Basis nach der Wahl eine Koalition mit Friedrich Merz und der Union vermitteln muss?
Ja, das wird schwierig. Also ich meine, einerseits sind die Grünen total wild entschlossen, weiter zu regieren. Und das ist auch, das ist stark natürlich bei den Führungspersonen, aber es ist auch stark in der Partei. Und die diese Stimmung, wir müssen da mitmachen, sonst gibt es diese ökologische Transformation, die ist groß. Aber wo sie natürlich recht haben, ist, dass es schwierige Zugeständnisse dann geben wird. Und das wird Diskussionen in der Partei auslösen, die sonst vielleicht jetzt geführt worden wären, aber während dem Wahlkampf eben nicht geführt werden. Und es kann schon sein, dass die dann anstehen. Aber ich glaube, dass letztendlich die Partei so entschlossen ist, weiter zu regieren, dass, also wenn die Kröten jetzt nicht zu dick sind, dann dass die da schon mitgehen werden.
Zumal es ja auch Schnittmengen gibt zwischen Grünen und CDU, zum Beispiel in der Außenpolitik, in der äußeren Sicherheitspolitik, also Stichwort Unterstützung der Ukraine. Da sind die Grünen stärker auf CDU-Kurs oder die CDU auf Grünen-Kurs als mit der SPD. Das sind auch Schnittmengen, die Protagonisten immer wieder hervorheben. Es gibt auch ganz gute Kontakte noch aus der alten Pizza-Connection-Zeit zwischen CDU und Grünen, auch auf Fraktionsebene. Also das ist nicht so, wie soll man sagen, feindselig und misstrauisch, wie man sich das vielleicht von außen vorstellen könnte.
Und ich glaube tatsächlich, dass die Außenpolitik und die Sicherheitspolitik, also wir vor allen Dingen mit Blick auf die Ukraine, auch das ist, was bei der Union als starkes Argument für die Grünen gesehen wird. Weil da wird auch diskutiert, dass die SPD da vielleicht doch nicht der sicherste Bündnispartner ist. Und das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema für die Grünen. Die stehen da ja wie vielleicht keine andere Partei in Deutschland im Augenblick, weil die Union war jetzt ja auch in den Wahlkämpfen in Ostdeutschland bei den Landtagswahlen bereit, das zumindest mal rhetorisch ein bisschen abzuschwächen.
Ja, gerade so wie Scholz jetzt eben hartnäckig sich weigert, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Habeck und Merz sind da auf einer Linie. Die sagen ja, raus damit.
Trump, ja, das sind sie. Und die das Vereinigten sind sie. Staaten werden das nicht mitmachen. Und dann will ich mal sehen, wie die großartige CDU, CSU gegen die offizielle Politik der USA angeht. Also Deutschland braucht gewissermaßen, wie ungemütlich der Präsident auch ist, braucht die Flankierung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das sieht nicht besonders gut aus. Aber ich will noch etwas zu dieser wunderbaren Schnittmenge von CDU, CSU und den Grünen sagen. Also von der CSU sehe ich das überhaupt nicht, in der Migrationspolitik schon gar nicht. Also ich würde sagen, Söder macht ja jetzt schon einen permanenten Anti-Koalitionswahlkampf gegen Schwarz-Grün. Und zu glauben, dass Söder irgendwie zurückhaltend sein wird, das nimmt wahrscheinlich niemand in der Runde an. Also ich meine, erstens müssen sie überhaupt eine Mehrheit zustande bringen. Das sehe ich nicht sofort. Und zweitens gibt es doch viele Stimmen in der CDU, die doch deutlich von den Grünen Distanz nehmen wollen. Und Söder ist die mächtigste davon.
Ja, das stimmt. Da würde ich mitgehen. Aber ich würde auch sagen, warten wir doch mal das Ergebnis ab und wie sich Herr Söder dann verhält. Also es wäre nicht die erste Position, die er wieder räumt, wenn es machtpolitisch sinnvoll ist. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich kann noch was sagen. Es gibt ja auch kluge Leute in der CDU, die sagen, wenn wir uns von vornherein auf eine GroKo festlegen, und die GroKo hatte ja, wenn wir uns erinnern, wirklich den denkbar schlechtesten Ruf. Da haben das Vergessen in der Politik geht schnell. Jetzt ist irgendwie eine neue GroKo-Sehnsucht entstanden. Aber Eigentlich galt es als die Verwaltung des Status quo. Aber es ist natürlich in taktischer Hinsicht auch, werden Sie mit dem Klammerbeutel gepudert, wie man so schön sagt, wenn Sie sagen, dann könnte ja Lars Klingbeil den Koalitionsvertrag einfach diktieren. Also zumindest aus taktischen Gründen zu sagen, wir gucken mal, was die Grünen uns anbieten. Das werden sie sicherlich in irgendeiner Art und Weise tun. Und Friedrich Merz deutet das ja jetzt auch schon an.
Das ist auch das, was man aus dem Adenauerhaus hört, dass sie eigentlich am liebsten so eine Situation hätten, wie es die in Hessen gab. Also das ganz klar war, Boris Rhein von der CDU wird Ministerpräsident und er kann sich im Grunde den Koalitionspartner aussuchen. Und das ist natürlich eine starke Verhandlungsposition, wo man jeweils dem deutlich kleineren Partner viel abverhandeln kann. Und das ist ja auch in Hessen gelungen. Und das ist, glaube ich, eine Ausgangsposition, die Friedrich Merz sehr gerne hätte.
Alles auf Habeck, die Zukunft der Grünen, darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur. Und Herr Merkel, die Ampel, die ist Geschichte. Und im Moment, da tobt in Berlin unter den Parteien ein Streit um die Schuldfrage. Wer hat wann wie den Ausstieg aus der Ampel geplant? Die Grünen fliegen da so ein bisschen unterm Radar. Denken, sie seien die Guten dabei. Aber was meinen Sie, dieses Blame Game, interessiert das die Wähler?
Naja, es interessiert sich schon in gewissem Sinne. Es interessiert sich schon deshalb, weil die Medien voll davon sind. Und diese Frage der Loyalität und gewissermaßen das hinter die Fichte führen, spielt sicherlich eine Rolle. Das ist nicht fundamental, aber wir reden ja hier auch um Wählermarschen und Wählerinnenmarschen, die nicht allzu groß sind, die darüber entscheiden, welche Koalition tatsächlich zustande kommt. Das hat eine Rolle gespielt schon einmal 1980, 1982, und da war ein durchaus bedeutender Kanzler im Amt und selbst da hat es eine Rolle gespielt, wer diese Koalition eigentlich gebrochen hat. Und es scheint ja geradezu sehr offensichtlich, dass Lindner geradezu gefleht hat, schmeiß mich aus dieser Partei hinaus. Und dieses Wirtschaftspapier, eine müde Kopie des Lambsdorff-Papier, war sicherlich ein solcher erzwungener Hinweis. Jetzt aber ist die Koalition nicht mehr zu halten, weil wir jetzt die wirtschaftliche Vernunft repräsentieren. Und ich glaube, das wird der FDP doch noch ganz stark ins Wahlkontor schlagen. Und die FDP, das wissen wir alle, wird darum kämpfen, überhaupt ins Parlament zu kommen. Das wird eine Rolle spielen.
Beim Grünen Parteitag, wir haben das schon gesagt, da war die Aufarbeitung der Ampelzeit, das war kein großes Thema, hat keine große Rolle gespielt, Frau Amorde, weil man wusste, das wird schmerzhaft?
Ja, weil man wollte nach vorne gerichtet argumentieren, damit man so einen Push entfaltet, der in den Wahlkampf trägt. Da ist natürlich eine Auseinandersetzung mit der sehr problematischen Zeit nicht besonders hilfreich.
Was würden Sie denn sagen, was ist denn die Leistungsbilanz der Grünen in der Ampel? Was bleibt da übrig?
Die ist gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Also auf jeden Fall nicht so schlecht, wie sie öffentlich immer verhandelt wird. Auch das Gebäudeenergiegesetz, wie es jetzt letztendlich verabschiedet worden ist, ist nicht so schlecht, wie das manchmal in Diskussionen dargestellt wird. Das war natürlich ein Desaster, dieser ganze Entstehungsprozess. Aber das Gesetz, wie es jetzt ist, ist nicht schlecht. Ich meine, Robert Habeck hat selbst in seiner Rede, da gab es ja durchaus auch mal, auch rhetorisch ganz gut gemacht, irgendwie so kleine selbstkritische Einschübe, nicht zu viele, aber dann doch, damit man darüber nicht motzen kann. Der sagte dann zum Beispiel, dass das Gebäudeenergiegesetz ja wie ein Damoklesschwert über diesen Wahlkampf hängen würde für ihn. Und das stimmt natürlich auch. Das ist das, was in der Öffentlichkeit stark mit ihm verbunden ist. Und das ist ein echtes Problem, was er hat.
Ja, weil
was
genau aber er muss nämlich jetzt, er, der für das Scheitern steht, muss jetzt den Neuanfang verkörpern.
Das ist eine schwierige Kiste. Und da wäre natürlich, wenn die Wahlen im Herbst wären, hätte er viel mehr Zeit dazu gehabt. Was ein Vorteil ist, zumindest an dieser Situation, ist, dass er jetzt nicht mehr so sehr als der Ampelwirtschaftsminister da auftritt, wird, sondern dass diese Rolle stärker hinter sich lassen kann, weil die Ampel eben Geschichte ist. Was ich aber gerne noch ergänzen würde, es ist schon auf den Fluren da im in der Wiesbadener Kongresshalle war schon dieses das Vorgehen der FDP, was ja gerade neu berichtet wurde, als der Parteitag da zusammenkam. Also dass es anscheinend, wie Recherchen von den Kollegen von der Zeit und von der Süddeutschen Zeitung nachgezeichnet haben, wirklich eine Inszenierung dieses Bruchs gab und ein bewusstes Herbeiführen dieses Bruchs der Koalition durch die FDP. Und da war das Entsetzen, also auch bei Leuten, die an dieser Regierung beteiligt waren oder in den Fraktionen gearbeitet haben, mit denen von der FDP ja eng zusammen zum Teil, schon so, dass die sich hinter die Fichte geführt fühlten. Und das hat ziemliches Entsetzen hinterlassen. Mhm.
Mhm. Frau Bobrowski, ich möchte nur zum Schluss noch mal darauf zu sprechen kommen. Es ist noch nicht so lange her, da hat dieses Land ernsthaft darüber diskutiert, ob die Grünen das Zeug haben zur Volkspartei. Und wenn man sich die Entwicklung der Grünen in den letzten Jahren anschaut, zuerst der Höhenflug, dann der tiefe Fall, da die Zeit dazu geschrieben, die Partei, die von allen gemocht werden wollte, ist binnen anderthalb Jahren zur meistgehassten Partei Deutschlands geworden. Warum?
In Teilen des Landes ist das so, vor allem im Osten. Das erzählen ja alle Wahlkämpfer, wie hart es ist, da auf den Marktplätzen zu stehen. Da gibt es eben diesen Vorwurf, die Grünen seien so dirigistisch, würden in das Leben der Menschen hineinregieren mit diesem moralischen Zeigefinger. Darauf hat übrigens Ricarda Lang in einer, finde ich, wirklich sehr, sehr starken Rede reagiert, das aufgenommen und nicht wie sonst das abgestritten, sondern ein Stück weit zugestanden, dass die Grünen da selbstkritischer sein müssten, nicht immer den Menschen das Leben erklären müssten, ein bisschen Demut auch zeigen. Das war wirklich eine, man kann fast sagen, Bewerbungsrede für mehr und nicht eine Abschiedsrede. Also durchaus an dieser Stelle auch Selbstkritik. Das gibt den Grünen zu denken. Andererseits, man kann es auch ein bisschen aus einer anderen Sicht sehen. Ich mache jetzt politische Beobachtung schon einige Jahre und es gab mal Zeiten, da waren die Grünen, sagen wir mal, Kernwählerschaft bei 5%. Jetzt ist es wirklich, sieht es alles sehr, sehr schlecht aus für die Grünen und sie sind bei 12%, 10-12%. Also die Kernwählerschaft hat sich schon verbreitert und Politologen berechnen ja und Statistiker berechnen, was das Spektrum ist, was sie erreichen könnten. Und das liegt noch weit darüber hinaus. Also diese 28%, die sie zwischenzeitlich einmal hatten bei diesem Höhenflug, das könnte was sein, was, wenn alles gut läuft, realistisch ist. Mhm. Insofern, wir leben eben in sehr volatilen Zeiten. Das sehen wir überall. Die Schwankungen bei den Parteien sind insgesamt sehr groß. Die CDU hat jetzt innerhalb kürzester Zeit von Anfang 20% auf weit über 30 aufgeholt. Das kann sich aber auch wieder ändern. Insofern, ich glaube, man sollte sich auch als Journalist davor hüten, zu apodiktisch in irgendwelche Bilanzen zu ziehen und zu sagen, so ist es jetzt.
Herr Merkel, Sie haben das ökologische Rollback in den USA schon angesprochen. Hat sich damit der grüne Zeitgeist endgültig gedreht?
Nein, endgültig sollte man gewiss nicht in politischen Prognosen verwenden. Endgültig ist nichts. Aber der grüne Zeitgeist ist gewissermaßen etwas suspendiert, zeitweise suspendiert worden. Und das hat mit den ökonomischen Schwierigkeiten zu tun. Es wird eben nicht mehr primär darüber nachgedacht, wie die gefährliche Klimaveränderung und die globale Erderwärmung irgendwie beherrschbar wird. Es sind Bread and Butter Issues. Also es geht um die unmittelbaren ökonomischen Lebensbedarf. Und ich will vielleicht noch einmal einen kleinen Punkt zu der Volksparteifrage sagen. Volksparteien hatten ihre Hochzeit im 20. Jahrhundert. Sie haben sie nicht mehr in individualisierten Gesellschaften. Die SPD ist schon längst nur eine halbierte Volkspartei. Und wenn ich mir vorstelle, die Grünen bei 28%, die ihre sozialstrukturellen Kerne in großen Städten haben, unter den Besserverdienenden, unter jenen, die eher kosmopolitische Ideale haben als eher nationalstaatliche. Also heute über eine Volkspartei der Grünen zu sprechen, halte ich für vollkommen vollkommen abwegig.
Frau Amorde, die SPD, eine halbierte Volkspartei, sagt Herr Merkel. Ich möchte das Stichwort gerne aufgreifen. Gegen wen wird denn ein Kanzlerkandidat Robert Habeck antreten? Gegen Olaf Scholz oder gegen Boris Pistorius?
Das ist eine gute Frage. Sehr schwer zu beantworten, würde ich sagen. Also die Führungsriege in der SPD wird alles dafür tun, dass Scholz erstmal bleibt. Also es gibt ja jetzt diese Stimmen, dass man das möglichst schnell festzurren soll. Aber das Grummeln, wie Herr Mützenich sagte, wird ja doch sehr viel stärker. Und ich würde keine Prognose abgeben, wie das ausgeht. Also ich glaube schon, dass das im Augenblick offen ist, weil wenn sich das kann sich ganz schnell massiv verstärken und dann hat Herr Scholz wirklich ein Problem.
Frau Borowski, wer wäre der bessere Kandidat?
Das will ich jetzt nicht beantworten, aber ich glaube, Scholz bleibt. Ich glaube, die Zeit ist zu kurz. Es müsste ein Kraftakt sein, der von den Spitzen auch mitgetragen wird, zumindest selbst wenn er von der Basis ausgeht. Müssten alle vereint, also Mützenich und die Parteivorsitzenden, also der Fraktionsvorsitzende, die Parteivorsitzenden, müssten wirklich mit größter Kraft alle vereint darauf hinarbeiten, dass Olaf Scholz beiseite tritt. Denn eins ist sicher, freiwillig wird er nicht beiseite treten. Und er hat immerhin auf seiner Seite die Tatsache, dass er schon einmal eine Bundestagswahl gewonnen hat. Und das ist ein Pfund in der Politik.
Herr Merkel, geben Sie mir eine Antwort, eine ehrliche Antwort auf die Frage, wer ist der bessere Kandidat? Wir haben noch eine halbe Minute.
Das kann in dieser Situation 90 Tage vor den Wahlen nicht ein neuer Kandidat sein, zumal ein Kandidat, der die Partei zerreißen würde, der die Kompetenz und die Popularität aus dem Militärischen zieht. Und da ist die Partei gespalten.
Besten Dank. Alles auf Habeck, die Zukunft der Grünen. Das war unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel, die Journalistin Sabine Amorde von der Taz und von Table Media, die stellvertretende Chefredakteurin Helene Bubrowski. Am Mikrofon war Michael Riesel.